Der Algorithmus weiß ganz genau, wann er welche Person in welcher Situation erwischt.
Wie verhält sich das mit dem klassischen Targeting?
Creative is the new targeting. Welches Creative-Element hat denn eigentlich eine Auswirkung auf die Performance meiner Kampagne? Das, was man vielleicht vor ein paar Jahren als richtig empfunden hat, über Bord werfen und ganz neu anfangen, ganz neu denken. Und dann hast du 5 Varianten von den Hooks, 5 Varianten vom Content, vom Call to Action. Dann gehst du eigentlich hin und wir können in jeglicher Dimension zweistellige Performance-Zuwächse wahrnehmen. Das ist eine der smartesten Entwicklungen, die ich bei Meta erlebt habe.
Wie könnte man Monat 1, 2, 3 strukturieren, um das alles umzusetzen?
Also erstmal,
wenn du deinen Onlineshop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Onlineshop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier im Ecom Secrets Podcast. Heute habe ich einen ganz hohen Gast mit dabei, von Meta höchstpersönlich, den Michael Pietsch. Du bist seit knapp 11 Jahren bei Meta, also quasi ein Urgestein, bist in der Marketing-Tech tätig und auch Business Development. Wir sprechen heute viel über Meta, über die Neuigkeiten. Vieles in der E-Commerce-Bubble hat sich ja getan. Meta hat ein neues Update rausgehauen, Andromeda. Und viele Online-Händler fragen sich, was hat sich eigentlich auch so geändert in den Ad-Accounts. Und da wollen wir heute mal ein bisschen Deep Dive machen. Wir werden viel über Creative sprechen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ich alles aus dir rauskitzeln kann.
Und da bin ich auch sehr
und
gespannt.
Darf. Und mit diesen Worten herzlich willkommen.
Schön, da zu sein. Also vielleicht nochmal, der Titel ist ein unfassbar langer, sperriger Titel. Im Kern betreue ich Agenturen, so wie eure Agentur. Und ich arbeite auch mit unseren Meta-Business-Partnern zusammen. Das heißt, die ganzen Tech-Partner, die in dem Ökosystem um unsere Plattformen herum aufgebaut sind, um unseren Advertisern zu helfen, dort noch besser und noch effizienter auf unserer Plattform unterwegs zu sein. Und damit bin ich bei den beiden Polen, nämlich den Agenturen, die unsere Advertiser stark machen, und den Tech-Partnern, die dafür sorgen, dass Lösungen entwickelt werden, die unsere Advertiser nutzen können, um noch die letzten Promille aus der Performance rauszuholen. Und das ist für mich der schönste Job, den man sich vorstellen kann.
Wie lange machst du das schon in dieser Position?
3 Jahre.
3 Jahre. Cool. Und wir arbeiten zusammen, ich glaube, ein knappes Jahr.
Ja, genau.
Sowas, gell? Ja. Mega, cool. Lass uns über die spannenden Themen sprechen, was bei Meta sich alles tut. Andromeda, ich habe es gerade so ein bisschen angeteasert. Mhm. Creative Diversity. Ja, ist ja ein großes Buzzword. Viele wissen vielleicht, was es ist, manche wissen vielleicht auch nicht, was es ist. Wollen wir da mal ein bisschen reinstarten? Was ist Creative Diversity? Warum ist es noch wichtiger denn je? Und genau.
Wir haben so ein Saying, sagt man im Englischen. Creative is the new targeting. Mhm. Und du kennst das, gerade im Social Media war immer das Targeting King. Du musstest genau definieren, in welche Richtung du mit deinen Kampagnen gehst. Dann hast du dort die richtigen Zielgruppen erreichen können. Dann hast du dort die beste Performance generieren können, hast auch die besten Ergebnisse erzielen können. Und was im Laufe der Zeit eigentlich immer außerhalb der Betrachtung war, ist, welche Rolle die Kreation, welche Rolle das Creative hat für den Erfolg einer Kampagne. Und während wir Reichweiten bis in das letzte Detail durchmessen konnten und wir überall Reportings liefern konnten, wen haben wir denn erreicht und wie oft haben wir die Leute erreicht und wo haben wir vielleicht nochmal neue Audience-Reserven, war der Bereich Creative immer ein wichtiger Bereich, aber nie wirklich gemessen und nie wirklich in der Tiefe durchgemessen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass Creative oftmals so ein Schattendasein geführt hat. Und gerade im Performance-Bereich merken wir, es ist doch total schlau, mal hineinzugehen und zu schauen, was hat denn dieses Creative und welches Creative-Element hat denn eigentlich eine Auswirkung auf die Performance meiner Kampagne, eine positive oder eine negative Auswirkung. Und darum geht es jetzt letztendlich in der Frage, wenn wir unsere Creatives optimieren, dann geht es um die Frage, welche kreativen Elemente eines Assets treiben Performance oder behindern tatsächlich auch Performance. Und das ist eine relativ neue Disziplin. Wir haben viele Measurement-Partner, die sich darauf fokussieren. Das ist natürlich auch getrieben durch AI, weil du ganz oft also wenn wir jetzt ein bisschen technischer werden, dann musst du ja jedes Element taggen und du musst dann definieren einen Gesichtsausdruck und wie lange ist denn eine männliche oder eine weibliche Person, wie lange ist ein Kind, wie lange ist ein Tier in einem Video und hat das eine Auswirkung auf die Performance oder nicht? Um das zu analysieren, brauchst du halt eine gewisse Datengrundlage und die schaffst du gerade bei diesen vielen, vielen Signalen, die im Creative-Bereich relevant sind, schaffst du dann natürlich nur über AI.
Wie verhält sich das mit dem klassischen Targeting? Also was ich immer wieder so von Online-Händlern so gefragt bekomme auf Instagram, wenn ich eine DM bekomme, so hey, was soll ich ein Interesse targetieren? Gehe ich auf offenes Targeting? Welchen Einfluss hat da noch eigentlich das wirkliche Targeting?
Da kommen jetzt so ein bisschen die beiden Welten zusammen. Du hast vorhin Andromeda angesprochen. Das ist ja letztendlich ein Bündel an verschiedensten Maßnahmen, die wir unter dem Schirm Andromeda schrittweise ausrollen. Und das hat viel damit zu tun, dass dem Algorithmus in der Auslieferung der Assets sukzessive mehr Freiheiten gegeben wird. Wir schaffen es mit den verschiedenen Datenbanken, die zusammenzuführen, schaffen wir es, dem Algorithmus ganz viel Freiheiten zu geben. Das falsch eingesetzt wird erstmal zu einer schlechteren Performance führen. Und das bedeutet, man muss auch das, was man vielleicht vor ein paar Jahren als richtig empfunden hat und was auch vor ein paar Jahren völlig richtig war, über Bord werfen und ganz neu anfangen, ganz neu denken. Das heißt, die Best Practices haben sich gerade in den letzten 3 Jahren so fundamental verändert. Früher war es Interessentargeting, ganz viele kleine Adsets in die unterschiedlichen Richtungen entwickeln und daran denn feintunen, wie kriege ich denn meine Gesamtkampagne dann sauber aufgesetzt. Und heute gehen wir eher hin und sagen, lass dem Algorithmus so viel Freiheit wie möglich. Schränkt den Algorithmus nicht ein, weil in der Regel weiß der Algorithmus deutlich besser als der Social Media Manager, was in der Audience gerade gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Ich kann mich erinnern, bevor ich mit euch zusammengearbeitet habe, ich viel mit Zalando zusammengearbeitet und ich war in der Phase dabei, als Zalando, das ist jetzt auch schon fast 5 Jahre her, nicht sogar länger, dabei zu sagen, wir haben das uns angeschaut und haben festgestellt, unsere Algorithmen treffen viel, viel bessere Entscheidungen als Marketingmanager. Das war die Phase, wo plötzlich die sehr, sehr groß dimensionierte Marketingabteilung auf ein ganz, ganz kleines Team reduziert wurde. Also das war eine der ersten Layoff-Wellen bei Zalando und das betraf interessanterweise Marketing. Hat keiner gedacht, also alle haben gesagt, naja, AI, dass die ersten Opfer wären Taxifahrer, seine LKW-Fahrer und dann waren es plötzlich Wissensarbeiter im Marketing.
Krass, ja.
So, und dann ist man hingegangen und gesagt, naja, wir haben Algorithmen, die können sehr genau abschätzen, was gut funktioniert, was nicht funktioniert. Und da ist kein Bauchgefühl von Menschen dabei, da ist keine Irritation dabei und das führt rational zu deutlich besseren Ergebnissen. Und das kannst du auch auf unsere Plattform übertragen. Der Algorithmus weiß ganz genau, wann er welche Person in welcher Situation erwischt. Und wenn ich den Algorithmus, sprechen wir mal so bildlich, irritiere, indem ich ganz viele verschachtelte Adsets habe und verschiedene unterschiedlichen Purpose in jedes Adset reinpacke, dann kann die Auslieferung nicht gut funktionieren. So, also kurze Antwort auf deine Frage. Ja, das hat massive Auswirkungen auch auf die Art und Weise, wie Ads ausgeliefert werden. Und die Empfehlung an jeden, der Kampagnen aufsetzt, packt alles in ein Adset rein, macht so viel, geht so breit wie möglich, auch in der Variation. Dann sind wir nicht bei dem Thema Creative Diversification. Packt so viel wie möglich Varianten in das Adset rein und überlasst dem Algorithmus dann die Auslieferung.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn du schon länger diesen Podcast anhörst und hier einige wertvolle Tipps rausgezogen hast, dann freue ich mich über jede Bewertung. Du zeigst mir damit, dass dir der Podcast hilft, sodass ich maximal Bock habe, noch weiter diesen Podcast zu betreiben und dir mehr wertvolle Episoden wie diese hier zu geben. Und das zeigt natürlich auch anderen Online-Händlern wie dir, dass es ein guter Podcast ist, der wirklich auch Mehrwert bringt. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ich kann das auch absolut empfehlen, nicht nur empfehlen, sondern auch bestätigen. Die letzten 3 Jahre haben sich einiges, also hat schon viel getan auf Meta. Und wenn ich jetzt heute in die ganzen Ad-Accounts reinschaue, früher, noch so vor 4, 5, 6 Jahren, da war es noch so ganz normal bei uns, dass wir so Tofu, Mofu, Bofu oder Cold Warm Hot Kampagnen gemacht haben und alles schon so verschachtelt, wie du gerade sagst. Mittlerweile sehen die Ad-Accounts relativ easy aus. 1, 2 Kampagnen, ganz offenes Targeting und der Algorithmus macht es. Also auch von meiner Seite kann ich sagen, aus der Agenturwelt ist genauso, wie wir das auch tagtäglich machen.
Und jetzt geht nochmal zum Thema Creative Diversification. Was heißt das dann eigentlich? Weil es wird oftmals auch missverstanden. So, ist ein einfacher Begriff und die dann denkt, habe ich sofort verstanden, was damit gemeint ist.
Genau.
Aber in der Regel wird dann erstmal alles reingeknallt, was man hat. So, und das ist dann so ein bisschen. Mein lieber Kollege Will Rolls hat eine sehr schöne Metapher entwickelt. Das ist so wie Schiffe versenken spielen. Ja? Du weißt nicht, aber du wirfst mal was über den Zaun und hoffst, du triffst.
Ja.
Und Creative Diversification ist ein Konzept, ein Framework, was dem einen strategischen Überbau entgegensetzt und eine ganz klare Logik, wie ich die Breite aufbaue. Also wie ich die Breite meiner Assets aufbaue. Und das hat wenig mit Zufall zu tun und das hat wenig mit der Idee zu tun, lass mal gucken, was von der letzten TV-Produktion übrig geblieben ist und lass mal gucken, wie wir das hier irgendwie recyceln können und machen wir da ein bisschen Social Media. So. Leider Gottes sind Denke, die ich häufig immer noch bei vielen traditionellen Advertisern wiederfinde. Aber das wird hoffentlich irgendwann auch mal überholt sein. So. Also geht es darum, eine klare Struktur zu definieren, welche verschiedenen Ansätze, kreativen Ansätze will ich denn nutzen? Warum brauche ich verschiedene Ansätze? Wir haben, das ist, glaube ich, für jeden auch klar, der sich ein bisschen damit beschäftigt, wir haben dieses Phänomen der Creative Fatigue.
Mhm.
So. Unser Gehirn wird von so unfassbar vielen Reizen jeden Tag überflutet und wir tun unser Möglichstes, um unser Gehirn weiter zu verwirren, indem wir permanent durch diesen Screen durchscrollen. Und unser Hirn baut da Schutzmechanismen auf und ein Schutzmechanismus heißt, ich baue bestimmte Routinen auf und gewöhne mich sehr, sehr schnell an bestimmte visuelle Effekte. Und gewöhnen hat auch viel damit zu tun, dass es ein Stück Langeweile dann mit sich bringt. Und vor 10 Jahren war ein ganz zentraler Begriff, als ich angefangen habe bei Facebook damals, war ein ganz zentraler Begriff, der heute immer noch seine Gültigkeit hat, diesen Thumb-Stopping-Moment zu schaffen. Kennt jeder, ist jeder mit aufgewachsen. Und das hat sich nicht verändert.
Ja.
Also das muss immer noch erreicht werden. Und unser Gehirn arbeitet aber ganz anders. Es versucht, das alles zu nivellieren und sich an Dinge zu gewöhnen. Und ich habe gelernt, mit bestimmten Reizen umzugehen und reagiere dann auf Reize nicht mehr. Und damit muss ich, wenn ich eine Kampagne positioniere, muss ich darauf reagieren und immer wieder neue Impulse, neue Reize und neue Variationen schaffen, damit ich sehr schnell diese Creative Fatigue aus der Welt schaffen kann oder beziehungsweise dort ein Gegengewicht schaffen kann, dass die Menschen immer wieder mit ihrem Daumen stehen bleiben und sagen, okay, das ist interessant.
Ja.
Also das eine, wir langweilen uns sehr schnell, deswegen brauchen wir immer wieder einen Refresh in den Kampagnen. Das andere ist, und dann kommen wir dahin, dass es eben nicht nur darum geht, dass ich mal einen Grünen, mal einen Blauen, mal eine Frau, mal einen Mann dort reinsetze. Das andere ist, dass wir Social Media in unterschiedlichen Zusammenhängen, in unterschiedlichen Situationen nutzen. Also wenn du morgens durch den Insta-Feed gehst, bist du ein ganz anderer Mensch, hast du ganz andere Triggerpunkte, als wenn du es mittags machst oder abends machst. Ob du im Büro zwischen zwei Tasks mal kurz guckst, was gibt es auf Insta, oder ob du in der U-Bahn sitzt. Mhm. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Das heißt, ich muss nicht nur über inhaltliche oder kreative Gestaltung nachdenken, sondern ich muss auch über Formate nachdenken. Also, funktioniert es mit Ton, funktioniert es ohne Ton? Es gibt Menschen, die reagieren auf Videos mit Ton, wenn sie eine Kopfhörer drin haben und wenn sie Ton anhaben. Es gibt aber Situationen, wo der gleiche Mensch einfach nicht den Ton hören kann, weil er in der Bahn sitzt.
So, ja.
Dann muss das auch funktionieren. Oder es muss dann ein Asset bereitgestellt werden, was ohne Ton funktioniert und die gleiche Message überträgt. Und jetzt kannst du sagen, packe ich alles in ein Asset rein, dann versuchst du die eierlegende Wollmilchsau zu schaffen und die kriegst
Schwierig.
Du nie hin.
Ja.
Also gehst du hin und baust die verschiedenen Ansprüche an ein Werbemittel in ein Asset rein und überlässt wiederum dem Algorithmus das auszuliefern, weil der Algorithmus ist ja in der Lage auch zu sehen, der hat jetzt gerade keinen Kopfhörer an. Also, da wird kein Ton abgespielt.
Ja.
Also ist jetzt vielleicht sinnvollerweise das Video, wo die Captions animiert sind, wo jemand dem Ganzen folgen kann, ohne den Ton zu hören.
Also um da reinzugehen, das bedeutet dann quasi auch so, okay, wenn man die eine Marketingbotschaft als Video hat mit Sound, dann wäre es zum Beispiel auch sinnvoll, die gleiche Marketingbotschaft vielleicht ein bisschen kondensiert als Static, als Grafik zu haben.
Bedingt.
Vielleicht als Karussell noch mit dazu oder auch als Video, was ohne Ton funktioniert. Ja,
unbedingt,
bin ich bei dir.
Weil es gibt Menschen, die grundsätzlich nur auf Static reagieren, mhm, oder die grundsätzlich nur auf Video reagieren. Oder es gibt eben auch Menschen, die mal so, wieder situationsabhängig darauf reagieren. Und da muss ich dann auch die Assets bereitstellen. Wenn ich das nicht habe, dann schneide ich mir immer wieder ein Stück von meiner Zielgruppe ab. Dann kann ich so ein tolles Interessentargeting aufsetzen, aber ich schneide mir, wenn ich die Assets nicht habe, schneide ich mir wieder ein Stück davon ab, beziehungsweise ich investiere in Reichweite, die ich gar nicht adressieren kann, weil ich schon mal gleich gar nicht die Assets zur Verfügung habe.
Ja, 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 ja. Und es ist auch, das würde mich mal interessieren, das war etwas, was ich auch mal vor ein paar Jahren bei Meta gelernt habe, dass jede Asset-Klasse, also wir sprechen jetzt von Video-Ads, von Static-Ads, von Karussell-Ads, auch einen unterschiedlichen Teil von, wenn man sich einen Kuchen vorstellt, unterschiedliches Kuchenstück bekommt, wo Meta quasi Werbeplätze für die einzelnen Assets bereithält. Ist das immer noch so oder hat sich das dadurch geändert?
Das ist schon immer noch so. Das hat auch viel dann wieder mit Nutzungsbedingungen zu tun.
Ja.
Das hat auch viel damit zu tun, also auch wir schauen ja immer nach Funnel-Logiken. Und wenn ich weiß oder wenn ein Nutzer mit einer Marke, mit einem Produkt überhaupt noch nie in Berührung gekommen ist, dann ist es sicherlich auch nicht das Schlauste, sofort ein Catalog-Ad dann auszuliefern. So, das schnallt so ein Algorithmus natürlich auch viel schneller als wir und schaut, wenn da noch andere Alternativen da sind, denn erstmal in dem ersten Kontakt, im zweiten Kontakt erstmal was anderes auszuliefern, also wie sind wir das Upper Funnel jetzt, um dann die Lower Funnel, ein Catalog-Ad, dann später auszuliefern, wenn er dann wieder in Kontakt mit der Marke tritt, einfach um sicherzustellen, dass die Conversion und die Conversion Rate hinten raus viel, viel besser aussehen, als wenn ich das jetzt sofort rausknalle.
Ja.
Und das sind wiederum Strategien, die kann ich, wenn ich eine Kampagne aufsetze, gewissermaßen ja auch mitsteuern. Ich habe ja immer noch die Möglichkeit, in all der Form der Automatisierung, die wir anbieten, immer noch die Möglichkeit einzugreifen und bestimmte Regeln zu definieren. Und dieses Rule-Based Campaign Setup ist für mich tatsächlich der Game Changer und da sind wir wieder bei Andromeda.
Mhm.
Deshalb machen wir das und deswegen mussten wir das machen, weil wir sonst gar nicht in der Lage wären, den Algorithmus, ich sage immer so schön, der Algorithmus, de facto sind es ja Dutzende verschiedene Algorithmen, die dann miteinander agieren müssen und jeder greift auf ein bestimmtes Set an Informationen zu. Wir haben ja noch gar nicht über Datensparsamkeit gesprochen und über die Frage, welche Signale werden denn verwendet, aber jeder hat dann irgendwie ein anderes Set an Signalen. So, und das alles zusammenzubringen, das ist im Kern Andromeda, dass wir unsere algorithmische Struktur vereinheitlicht haben, dass wir viele Dinge zusammengebracht haben aus den unterschiedlichen Datenpools dann letztendlich einen großen Datensee geschaffen haben, der unserem Delivery-System die Möglichkeit gibt, eine sehr freie Entscheidung zu treffen, wann, an wen, welches Werbemittel ausgeliefert wird.
Mega. Das musste man früher manuell machen oder hat man manuell gemacht. Was mich jetzt super interessiert, das Update, das läuft ja jetzt schon eine ganze Weile, ist ja schon eine ganze Weile im Ausrollen. Welche Improvements habt ihr so gesehen?
Also wir können eigentlich in jeglicher Dimension eher zweistellige Performance-Zuwächse wahrnehmen. So. Und das heißt sowohl, was die Performance angeht, wenn ich über Performance rede, dann können wir über die klassischen KPIs wie Conversion Rate reden, dann kann ich aber auch im Upper Funnel Bereich über View-Through Rate reden. Ich kann darüber reden, dass wir auch die Reichweite erhöhen können. Also ich kriege für mein Geld tatsächlich mehr inkrementelle Reichweite, weil ich natürlich, also wenn die Setups dann entsprechend da sind, wenn die Freiheiten da sind, weil ich in der Lage bin, mit meiner Kampagne Menschen zu adressieren, die ich sonst überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Die, wo ich sage, das ist nicht meine Kernzielgruppe. Wenn ich da früher eine Zielgruppe dafür definiert habe, dann waren die Performance-Werte schlechter als alle anderen. Und jetzt schauen wir uns genau an und stellen fest, ja, vielleicht, wenn ich diese Gruppe isoliert betrachte, aber in der Summe ist plötzlich die Kampagne deutlich effizienter, weil ich generiere Käufer, von denen ich nie geglaubt hätte, dass die mein Produkt kaufen, weil sie vielleicht das als Geschenk kaufen, weil sie das im Auftrag kaufen. Also es gibt ganz viele Situationen, wo ich sage, nie gedacht, aber ja. Nur weil das nicht in meiner Zielgruppendefinition ist, finde ich es jetzt nicht schlimm, dass sie mein Produkt kaufen.
Absolut. Und
von daher finde ich das gut, dass man dann die Audience so breit wie möglich gestaltet. Und dem Algorithmus überlässt, zu sagen, okay, da ist jetzt jemand reif, also wird die Anzeige ausgeliefert.
Ja.
Und in den meisten Fällen oder in vielen Fällen wird dann da auch ein Sale daraus generiert.
Ja. Ist ja auch für jeden Marketer viel, viel besser. Also wenn ich jetzt an mein Team auch denke, unsere Creative Strategists, die analysieren jeden möglichen Avatar. Aber wer sagt denn, dass wir da wirklich jeden Avatar dann auch immer abgreifen? Und deswegen, ich finde es höchst interessant, dass die KI und der Algo mittlerweile halt so gut ist.
Und das ist für mich ganz wichtig. Ich will nicht sagen, dass es immer das Nonplusultra ist, ein Set, ein Adset, alle Adsets rein,
ja,
alles freimachen und gib ihm.
Ja.
Das gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo ich von Kunden höre, nee, das funktioniert so nicht. Wir müssen nochmal nachjustieren. Und genauso ist es auch gemeint. Anders als früher, wo ich mit einem sehr verschachtelten Setup hingegangen bin und gesagt habe, also jetzt legen wir los. Und dann habe ich optimiert, gehe ich jetzt andersrum und sage, ich mache jetzt erstmal sehr viel frei und limitiere dann und definiere dann Regeln und gebe dem Algorithmus Regeln mit. Wir sind ja mittlerweile alle schon auch ein bisschen souveräner, wenn es um das Thema Prompting geht.
Ja.
Früher hat man gesagt, das sind jetzt der neue Job ist Prompt Engineer.
Ja.
Im Agenturumfeld höre ich ganz oft Prompt Artists. So, und eigentlich ist ein Kampagnen-Setup ja nichts anderes als ein Prompting. So, vielleicht noch mit, also jetzt nicht als Textform, aber ich muss die Prompts definieren. Ich muss die Railguards definieren.
Ja.
Ich muss dann letztendlich auch genau einstellen können, was mir wichtig ist und was mir vielleicht noch wichtiger ist. So, wir haben immer gesagt, gib uns dein klares Ziel, was du mit deiner Kampagne erreichen willst. Und wir übersetzen das dann in Auslieferungen und in Kampagne. Und daran hat sich auch wenig verändert. Und jetzt sagen wir, mach alles frei, nimm wenig Einschränkungen wie möglich vor und definiere lieber so ein paar Regeln. Sag so, du hast ein paar Value Rules, gibt eine bestimmte Zielgruppe, die dir wichtiger ist. Dann kannst du dort eine Gewichtung reinpacken. Dann hast du dort eventuell, gibst du für eine bestimmte Zielgruppe ein bisschen mehr aus. Heißt aber nicht, dass du dann andere Zielgruppen ausschließt. Das ist ein ganz feiner Unterschied. Wenn du weißt, du musst jetzt aus irgendeinem Grund gerade auf Klick hin optimieren, und du weißt, die Klicker sind aber keine Käufer, dann kannst du auch dort mit Value Rules arbeiten und dafür sorgen, dass du trotzdem am Ende einen guten Abverkauf organisiert kriegst und dort eine gute Mischung hast. Und dafür sind die Regeln da, da muss man sich reinfuchsen und das ist für mich dann genau dieses Feintuning, dass ich aus einer sehr freien Kampagne mir die Performance-Werte anschaue, die in der Regel immer besser sind als das, was ich vorher hatte. Und dann gehe ich hin und mache aus dem Guten noch was Exzellentes und da schleife ich dann die Regeln fein. Und die traurige Nachricht an dem Ganzen ist, das ist nicht dann einmal gemacht. Nach 6 Wochen habe ich dann das Setup und kann das jetzt immer wieder nutzen, sondern die Plattform ändert sich, die Nutzer ändern sich, die Creatives ändern sich, die Saisonalität ändert sich. Das sind so viele Faktoren, die dann wiederum dazu führen, dass ein Setup, was vor 3 Monaten genau das Richtige war, jetzt ein komplett falsches Setup ist. Ja. Also ich muss das so Sisyphos-mäßig immer wieder neu machen.
Verstehe, absolut. Ja, kann ich nur aus der Praxis bestätigen. Was mich natürlich jetzt interessiert und wahrscheinlich auch viele Zuhörer, du hast ja für die heutige Episode auch ein Framework mitgebracht. Kannst du so ein bisschen in die Praxis reingehen? Wie können das jetzt E-Commerce-Brands umsetzen? Wie können sie davon profitieren?
Ja, also wenn ich einmal die Idee von Creative Diversification verstanden habe, verinnerlicht habe, ist dann immer die große Frage, okay, und jetzt?
Genau.
So, und jetzt? So. Gibt ein relativ einfaches, eine einfache Struktur. Das heißt, ich fange von einer Template-Logik an, gehe hin und gehe dann über die Zeit in die Phase der Verfeinerung rein. Das heißt, ich fange, sagen wir mal so, mit 5 Templates an und habe da vielleicht so 5 sehr verschiedene Linien. So. Dann gehe ich hin und segmentiere so eine kreative Idee vielleicht in 3 Phasen. Da ist so die Hook-Phase, dann hast du die Content-Phase, wo dann über das Produkt erzählt wird und dann hast du eine Call-to-Action. Man kann es jetzt noch mal viel, viel feingliedriger machen, aber wenn wir mal in dieser Dreiteilung unterwegs sind. Und dann versuche ich für jedes dieser Elemente Variationen zu entwickeln. Verschiedene Ansätze für einen Hook. Das kann thematisch sein, also inhaltlich sein. Das kann kreativ-gestalterisch sein. Das kann von den Menschen sein, die ich einsetze. Oder
der Avatar.
Avatar-Tiere, was auch
genau.
Immer. Im Content-Bereich gehe ich hin und teste unterschiedliche Produktaussagen mal aus. Und das ist auch wieder sowas, wo ich sage, das ist ja nicht eine Aussage für eine Zielgruppe. Ich habe da mal so ein schönes Beispiel, was wir vor vielen Jahren für Lexus, das war, glaube ich, die erste hochpersonalisierte Kampagne, die wir für Lexus gemacht haben. Und das war noch alles sehr manuell. Da war viel Handarbeit dabei. Aber das war ein Auto.
Ja.
So, ein Auto ist ein Auto. So. Und jetzt hast du aber bei diesem Auto so unheimlich viele unterschiedliche Triggerpunkte. Du kannst über ein Auto reden und über den starken Motor reden. Du kannst über ein Auto reden und über den unfassbar großen Raum reden, wie familienfreundlich das ist. Du kannst über den sparsamen Motor reden. So. Du kannst über keine Ahnung was reden.
Das Gefühl, wenn man Gas gibt.
Fahrgefühl.
Alles.
Und jede dieser Botschaften spricht dir ganz unterschiedliche Zielgruppen an. Mal die Petrolheads, mal die Familienväter, mal die eher nachhaltig orientierten Menschen. Aber packst du das jetzt in verschiedene Personas und baust darum den Zielgruppen auf, ignorierst du, dass du ja zum Beispiel in dem Moment, in dem du mit deinem Partner, deiner Partnerin über ein neues Auto gesprochen hast und eher darüber gesprochen wurde, wie teuer doch Sprit mittlerweile ist, dann bist du ja ganz anders geprägt als
Ja, genau.
So, ne? Und am Morgen wieder, morgen wärst du eigentlich eher so der Petrolhead und sagst, ja, ein bisschen Gas geben und Hauptsache ordentlich Power. Nach so einem Gespräch würdest du eher darauf reagieren und Lexus in dein Relevanz-Set nehmen, wenn du eher so eine Botschaft kriegst, wie sparsam dieses Auto noch ist. Jetzt gleiche Auto, nichts verändert, aber ganz unterschiedliche Triggerpunkte. Also das sind unterschiedliche Content-Linien und unterschiedliche Argumentationen, die du dann aufsetzen musst. Und dann hast du die verschiedenen Call-to-Actions, die du brauchst, für jedes Produkt unterschiedlich und auch für jeden Funnel-Step unterschiedlich. So, und dann hast du vielleicht 5 Varianten von den Hooks, 5 Varianten von Content, 5 Varianten vom Call-to-Action. Und dann gehst du eigentlich hin und resamples das und mixt das. Und dann hast du plötzlich so eine unheimlich hohe Anzahl an Varianten, die du dem Algorithmus an die Hand geben kannst, ohne so einen krassen Mehraufwand zu haben. Ohne jetzt ultra viele Menschen für den Produktionsprozess oder die Produktion der Assets einzuspannen. Weil auch darum geht es ja, ne? Du musst ja effizient auch in der Werbemittelproduktion sein. Und dann packst du das zusammen und kannst dann recutten und dann schaust du dir an, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und das ist dann das Monitoring. Du hast erstmal die Templates, hast du die Grundlinien definiert, die lässt du eine Woche laufen, dann schaust du dir an, wie performt das. Dann machst du ein Creative Audit und schaust, welche Elemente sind denn mutmaßlich für die bessere oder schlechtere Performance verantwortlich. So, und dann kannst du da vielleicht schon mal ein bisschen aussieben. So, und dann gehst du in die Varianten rein und schaust dir an, welche dieser Variationen dann die bessere Performance liefern, welche die schlechtere Performance liefern. Ich würde immer empfehlen, die schlecht performenderen Sachen nicht sofort rauszuschmeißen. Weil auch ein schlecht performendes Asset performt ja. In der Regel erleben wir, dass der Algorithmus feststellt, ich merke das immer wieder auch im Gespräch, wir personalisieren diesen Haufen an Nullen und Einsen und der Algorithmus, aber es fühlt sich ja schon an wie so eine Hyperintelligenz. Der Algorithmus merkt, da ist nicht viel dahinter.
Ja.
Das resoniert nicht und dann geht die Delivery runter. Ja. Also wir müssen auch da nicht eingreifen und sagen, jetzt nehmen wir es mal raus, das macht der Algorithmus von ganz alleine. Und übrigens auch da, das haben wir ganz oft erlebt, der Algorithmus ist dann manchmal auch doch ein bisschen grobschlächtig unterwegs. Und wenn ich einen neuen Hook, eine neue Variante habe, dann funktioniert das nicht sofort. Dann kriegt das nicht die richtige Delivery, auch die Wirkung zu entfalten. Manchmal braucht es auch eine gewisse Grundreichweite, um eine Wirkmacht zu entfalten. Da kann ich aber auch nochmal nachsteuern. Da habe ich auch nochmal so ein paar Parameter, die ich dann für ein Asset nutzen kann, um das nochmal ein bisschen hoch zu pushen, um dann auch in die Competition der einzelnen Assets dieses Asset auch wieder reinzuspülen, auch wenn es vermeintlich vom Algorithmus erstmal abgestraft wird. Gerade bei neuen passiert das immer wieder, aber auch das kann man machen. Deswegen ist es auch wichtig, da immer mal raufzugucken. Also die Maschine einmal loslaufen zu lassen und dann sich um andere Sachen zu kümmern, das funktioniert leider Gottes nicht. Das hat früher bei Google ja immer mal funktioniert, wenn man Search-Kampagnen hatte. Das hat in Social Media nie besonders gut funktioniert und im Moment gar nicht. Also ich muss immer genau raufschauen und dann nachjustieren können. Und dann aus dem, was ich denn lerne, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, dann wiederum neue Assets kreieren. Also ich komme nicht umhin über Produktion und sehr, sehr kurze Produktionszyklen nachzudenken, was eine Chance bietet, weil ich kann aktuell sein, ich kann auf ganz kurzfristiges Kundenfeedback eingehen. Und ich glaube, und jetzt sind wir wieder bei dem nächsten Thema, wenn wir über Partnerships-Ads reden, wenn ich dann noch den großen Pool an Kreatoren, die auch ganz andere kreative Ideen mit reinbringen, wenn ich den noch nutze, dann habe ich ja automatisch eine Form von Diversity in meinem Kampagnen-Setup, von dem man früher immer nur geträumt hat.
Absolut, absolut. Also ich mache nochmal einen kleinen Recap. Ist ja ein super spannendes Framework. Ich kann es aus der Praxis bestätigen, dass es super funktioniert. Wir nutzen auch ähnliche Ansätze bei uns. Und was ich höre, was du sagst, ist eigentlich wichtiger denn je, dass man verschiedene Marketing-Angle für sein Produkt oder für seine Dienstleistung, was man halt eben vermarkten möchte, definiert und auch durchtestet, guckt, was funktioniert nicht. Aber da jetzt quasi nicht herzugehen, sagen, wir machen jetzt mal eine Werbeanzeige, schmeißen rein und drücken den Button und hoffen, das funktioniert, sondern schon quasi herzugehen, breiteres Spektrum. Wir sagen hier A, hier sagen wir B, hier sagen wir C, gucken, was funktioniert und dann aber auch die Analyse machen. Meine Erfahrung ist zum Beispiel auch, wir arbeiten ja auch mit vielen E-Com-Brands zusammen, die wir nicht in der Agentur haben, sondern in der Beratung, wo wir denen dann das auch sagen, wo sich viele nicht die Mühe machen, die Analyse danach zu machen, zu gucken, was funktioniert, warum hat was funktioniert, warum nicht. Ich möchte da nochmal auch die Betonung der Wichtigkeit auf diese Analyse legen. Was ist da so deine Erfahrung? Du arbeitest ja auch viel mit nicht nur anderen Agenturen, sondern auch mit Werbetreibern zusammen. Ich habe immer das Gefühl, diese Analyse ist für viele nicht sexy genug. Genau. Da wird nicht so viel Effort reingelegt. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ich kann das so gut nachempfinden. Ich fühle das sehr. Dann hat man dann irgendwo so einen KPI definiert, ist dann so der heilige Gral, und wenn der nicht gut aussieht, dann nimmt man was runter und trifft eine Entscheidung. Weil Measurement einfach auch eine verdammt verwirrende Disziplin ist. Und wenn man nicht weiß, was man misst und warum man das misst und was die einzelnen KPIs dann aussagen, dann läuft man einfach auch Gefahr, verdammt falsche Entscheidungen zu treffen. So. Und ehrlicherweise, das Measurement-Setup in der Vergangenheit war ja nie besonders gut. Also, wie ich schon sagte, wir haben über Delivery, über Reichweite, haben wir wirklich bis ins kleinste Glied der Kette alles durchmessen können. Aber was haben wir denn über Creative Quality, was haben wir denn dafür für KPIs? Gab es relativ wenig. Wir holen das nach, wir liefern immer mehr auch kreativ orientierte KPIs, und ich muss die nutzen. Was ich empfehlen würde, ist, neben den normalen Performance-Parametern, wenn ich auf Abverkauf gehe, dann muss ich den Abverkauf mit einrechnen. Das ist völlig klar. Neben diesen Grund-Performance-Parametern muss ich natürlich auf die Similarity schauen. Ich habe gibt einen Similarity-Score, der mir zeigt, wie ähnlich sind denn die Assets in meinem Ad-Set. Und da sollte eine gewisse Varianz sein. So. Es gibt ein Fatigue-Level, das wird ausgewertet. Also wann hört denn ein Asset auf, interessant zu werden? Da kann man Kurven sehen, da muss man irgendwann mal reinspringen und sagen, okay, jetzt muss man was Neues danach legen. Glaube ich, ist es ganz gut, wenn man sich nochmal ein bisschen auch mit der Liquidity auseinandersetzt. Also Liquidity ist in der Art und Weise, wie wir es betrachten, die Frage, wie funktionieren Assets denn über die verschiedenen Placements hinweg? Also unsere Empfehlung ist immer, so viele Placements wie möglich dabei zu haben, Stories, Feed, Reels, auf Insta, auf Facebook, gerne auch ins Audience-Netzwerk rein. Weil wir dort immer auch unterschiedliche Zielgruppen finden, und alles zusammen gibt dann eigentlich erst den Erfolg. So. Da auch das immer noch nicht so super sexy ist, weil es hat immer noch viel mit Kurven zu tun, und man kann dann auch falsche Entscheidungen treffen, haben wir, ist jetzt auch schon wieder fast ein halbes Jahr her, dreiviertel Jahr vielleicht sogar schon, den Opportunity Score eingeführt. Und das ist aus meiner Sicht eine der smartesten Entwicklungen, die ich in den letzten 10 Jahren bei Meta erlebt habe, weil es so viele Sachen so unendlich einfach macht und gleichzeitig auch viele Dinge sehr, sehr transparent macht. Also das ist letztendlich ein Score von 0 bis 100. Und der sagt, wie viel Luft nach oben in einer Kampagne, in einem Adset, in einem Werbemittel steckt. Luft nach oben ist definiert an der Frage, wie gut und stark sind die Best Practices implementiert, von denen wir basierend auf Millionen Lift-Studien mit unfassbar vielen verschiedenen Advertisern in unfassbar vielen verschiedenen Regionen gemessen haben, dass genau diese Best Practices oder die Berücksichtigung dieser Best Practices erfolgreiche Kampagnen zur Folge haben. Also Advantage Plus, Account Simplification, mehr Placements dazu zu schalten, Begriff Performant Creative. Also wann performt ein Creative? Nämlich dann, wenn es ein bestimmtes Format erfüllt, wenn Sound dabei ist, wenn es auf verschiedenen Placements funktioniert. So, all solche Sachen gehen dort rein. Und jetzt habe ich da diesen Score und der sagt jetzt, okay, da muss ich ran, weil mein Score ist jetzt irgendwie bei 49. Das ist weit weg von 100.
Hälfte.
Da ist ein bisschen Luft nach oben drin. Und jetzt geht man da in die Tiefe rein und das ist alles im Ads-Manager. Also das kann von Zalando in Berlin bis zum Blumenladen in Sao Paulo jeder nutzen. Ich kann dort reingehen, klappe das Menü auf und sehe sofort, welche Maßnahmen ich ergreifen kann, um den Score nach oben zu kriegen, um damit also dafür zu sorgen, dass meine Performance besser wird und dass ich dichter an den Best Practices bin und meine Kampagne besser wird. In vielen, vielen Fällen muss ich einfach nur noch einen Knopf drücken und dann wird es automatisch umgesetzt.
Ja.
Und das ist etwas, wo ich sage, da hat jeder früher von geträumt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, oftmals haben wir gewusst, was wir verändern müssen. Aber dann haben wir auf die Uhr geguckt und gesagt, das jetzt zu machen, da sind nochmal 3 Tage extra. Und eigentlich ist jetzt Freitagabend. Und wir brauchen Montag schon die, so. Und jetzt gehe ich hin und drücke auf den Knopf und lasse das System daran arbeiten.
Ja.
Also, finde ich toll.
Und für alle, die nicht wissen, wo man den findet man oben links im Ads Manager mit so einem grünen, wie so ein Tacho.
Genau, also Tacho ist genau das Richtige. Und das zeigt dann an. Also, genau. Wenn er grün ist, dann sieht es gut aus. Und
genau.
Ich glaube, da ist auch so ein Farbindikator dabei. Aber
ja, absolut. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende neue Funktion, jetzt seit einem halben Jahr hast du gesagt, die drin ist.
Und sie wird immer weiterentwickelt. Das habe ich oft in Gesprächen, habe ich gesehen, im Übrigen auch mit Agenturen ganz, ganz oft, da wurde am Anfang sehr viel gefremdelt damit.
Ja.
Können wir gleich nochmal auch darüber reden, warum das dann so ist. Und dann hieß es, da gab es dann so ein paar rudimentäre Empfehlungen, die haben jetzt auf den Kunden nicht gepasst. Und seitdem gucke ich mir das auch nicht mehr an. Und dann habe ich gesagt, lass mal ein bisschen tiefer reinschauen. Und dann stellt sich plötzlich raus, okay, das war vor 2 Monaten noch nicht so. Also wir gehen immer tiefer rein, die Empfehlungen werden immer relevanter, weil wir schon eben auch auf bestimmte Industrien gehen, weil wir auf bestimmte Kampagnentypen gehen und dort dann schon auch die Grundrahmenbedingungen eines Kampagnen-Setups auch berücksichtigen in den Empfehlungen. Also da sind keine ganz billigen Empfehlungen, wo man sagt, okay, dafür brauche ich jetzt nicht so ein aufwendiges System,
ja.
Sondern das ist dann schon wirklich sehr, sehr granular in der Empfehlung. Und im Übrigen gibt es dann auch noch mal so einen Indikator, um wie viele Punkte pro Maßnahme man seinen Opportunity-Score nach oben, also ein bisschen Gamification.
Ja, so als Anreiz.
Ja, ja.
Ja, genau.
Aber ich kann es dann noch priorisieren. Das, das finde ich ja das Schöne, weil ich muss jetzt nicht bei 1-2 Punkten, wenn ich da irgendwie 10 Maßnahmen habe, wo ich mit einer Maßnahme den Opportunity-Score auf um 5 Punkte nach oben setzen kann, dann fange ich damit an. Also auch da so eine Priorisierung oder eine Hilfe bei der Priorisierung, was mache ich denn zuerst, finde ich total smart und eben auch für Agenturen total hilfreich.
Ja. Ja, absolut. Wenn wir jetzt bei dem Praktischen bleiben, weil das gefällt mir gerade ziemlich gut, wenn wir jetzt an Online-Händler denken, an E-Com-Brands, die jetzt vielleicht gerade mehr in diese Richtung Diversification im Creative machen wollen, jetzt auch mit dem Andromeda-Update. Wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, wie gehe ich quasi her mit meinen Creatives? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel 5 verschiedene Botschaften machen, 5 USPs, 5 Benefits, was auch immer, verschiedene Hooks, verschiedene Call-to-Actions. Die geben wir rein und lassen die einmal testen. So, dann haben wir den Score, den wir gerade besprochen haben. Der gibt uns schon mal so ein bisschen Rückmeldung, wo können wir vielleicht noch ein bisschen den Tacho weiter aufdrehen, was können wir noch so optimieren. Wie geht's weiter, wenn ich jetzt da vielleicht so 1, 2, 3 Erfolge sehe, Ads, die gut performen? Was würdest du sagen, sollten E-Com-Brands so als nächsten Schritt machen? Wie geht's da weiter?
Ich würde auf dieser Welle mitschwimmen dann. Also das, was erfolgreich ist, würde ich dann noch stärker machen, noch erfolgreicher machen. Mhm. Und ich würde auch schauen, was kann ich zusätzlich noch machen. Ne? Also es hört ja nicht auf. Ne? Also man darf sich das nicht als so ein Funnel vorstellen, dass am Ende die perfekte Kampagne, das perfekte Asset rauskommt. Wir werden das nie haben.
Ja.
Weil das ist genau das, der Widerspruch zu dem Creative Diversification Ansatz. Wir werden aber ein unheimlich erfolgreiches, fast schon darwinistisches System schaffen, eine Kampagne stark, robust und erfolgreich zu belassen. Das heißt aber, nur die auf das, was vor einer Woche erfolgreich war, zu setzen, wird zwangsläufig, wie überall im Leben, dazu führen, dass es dann über die Zeit an Performance nachlässt. Ja. Das heißt, wenn ich diese Top-Performer identifiziert habe, mit Hilfe des Systems, mit Hilfe des Opportunity-Scores, mit Hilfe meiner kreativen Kollegen um mich herum, die natürlich ganz viel in die Produktion reinstecken müssen, muss ich auch schauen, was kommt Neues dazu? Was gibt es an neuen Trends? Was funktioniert womöglich auf einer Facebook-Plattform besser als auf der Instagram-Plattform? Da haben wir für jede Plattform ganz spezifische Spielarten, die alle ein bisschen ähnlich sind, aber sich doch noch ein bisschen unterscheiden. Stories funktionieren anders als Reels.
Ja.
Ich muss mit Längen ein bisschen experimentieren. Ich muss auch Gesichter austauschen. So, ich muss immer wieder neue Sachen reinpacken und ich muss schauen, was mein Wettbewerb macht. Also ich muss schon auch immer mich inspirieren lassen von der Welt um uns herum, weil auch das gehört ja mit zu der Logik von Creative Fatigue, dass so bestimmte Trends gesetzt werden und dann springen erstmal alle da drauf. Also ja. Auch visuell springen alle da drauf. Und damit meine ich die Nutzer, die sich da angesprochen fühlen. Wenn sie irgendeinen ganz, ganz speziellen Hook gesehen haben, wenn sie den wiedererkennen, dann ist es ja erstmal der Hook, der triggert und gar nicht so sehr das Produkt. Und dann habe ich aber schon mal jemanden gefangen und dann kann ich über mein Produkt erzählen. Und da sind die Social Media Plattformen halt so unendlich schnelllebig, dass ich fast in Wochenrhythmus über neue Entwicklungen reden kann. Und da muss ich immer ahead of the curve sein.
Ja.
Also wenn ich dann raufspringe, weil ich es in meinem eigenen Feed 500 Mal gesehen habe, dann bin ich schon zu spät. Weil dann setzt sie generell die Fatigue ein und dann wirkt dieser Hook auch einfach gar nicht mehr. Also muss ich sehr früh antizipieren. Und das ist, glaube ich, die Kunst, gar nicht mehr die Kampagnensteuerung, die Kampagnenoptimierung, das Setup optimieren. Das kann ich dem Algorithmus überlassen. Ich muss eigentlich mir Gedanken machen, what's next? Ja, wo geht meine Kampagne hin? Wie kriege ich nochmal das letzte Stück Interesse raus? Wie kriege ich mein Produkt am besten inszeniert, am besten in den Fokus gerückt?
Ja, absolut. Was mich ja an dem ganzen Thema immer so fasziniert, und deswegen brenne ich ja auch für Online-Marketing, für Copywriting, für Psychologie und so weiter, ist, am Ende ist es dann immer diese Idee, diese vor allen Dingen neue Idee. Du hast es richtig gesagt, dass wir uns halt das Ads sich abnutzen, wenn man die zu oft gesehen hat, oder jetzt auch das Thema Hooks, wenn ich die 500 Mal schon diesen Trend gesehen habe, dann triggert es mich halt dann auch nicht mehr so sehr auf Instagram. Das heißt, immer in der Lage zu sein, diese neue Idee zu haben oder ganz vorne bei einem neuen Trend mit aufzuspringen, das ist auch aus meiner Erfahrung, auch bei unseren Kunden, das war immer einer der größten Hebel, wenn nicht sogar der Hebel schlechthin, ja.
Und da sind wir eigentlich schon auch gleich in der ganzen AI-Diskussion,
ja.
Weil das, sagen wir so, keiner kann in die Zukunft schauen, keiner weiß, wie die Modelle sich künftig entwickeln werden. Aber Stand heute bin ich der Meinung, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, zu sagen, dass kein Modell dieser Welt, so großartig die auch schon sind, unique, originäre, exzellente, kreative Ideen entwickeln. So, das ist immer noch aktuell, Stand heute, immer noch die Domäne von Menschen. Und deshalb erlebe ich in der Reaktion auf AI, gerade wenn ich mit Agenturen rede, wenn ich mit Kreativen rede, zwei ganz unterschiedliche Reaktionsmuster. Das eine ist Angst und Bedrohung und die nehmen uns ja alles weg und das, das so, was ich früher gemacht habe, wird jetzt von so einem bisschen gepromptet, wird von so einem Algorithmus übernommen. Und die anderen sagen, tja, die fordern uns jetzt zum Tanzen auf, die Maschinen, da machen wir mit. So, und wir werden gewinnen. Also wenn man weiß, wie Modelle trainiert werden, dann weiß man auch, dass es mathematische Ableitungen sind von Dingen, die schon mal existiert haben. So. Jetzt kann man sagen, jede Kreation ist ein Resamplen von Dingen, die schon mal existiert haben und das neu zusammensetzen.
Ja.
Und doch glaube ich, dass diese Idee, diese außergewöhnliche Idee, dieses auch Provozieren, dass das etwas ist, was im Moment noch sehr stark von Menschen getrieben ist. Und das ist die große Chance.
Ja.
Die Umsetzung, die Produktion, das in die Kapillaren dann reinzubringen, das ist dann das, was die Maschinen machen. Aber das machen sie auch besser und viel effizienter. Aber die Idee, den speziellen Hook, das ist etwas, was von dem ich glaube, da wird's die kreativen Werber, da wird es die, ja, wird's die Social Media Manager geben müssen, die das machen können. Und das macht es halt so spannend.
Da sprichst du mir gerade richtig aus der Seele. Das ist ja, ich bin da komplett d'accord. Also wenn man sich die heutigen Models anschaut, also Modelle, Nano Banana kam jetzt auch in der neuen Version raus und alles. Es ist schon krass, was mittlerweile die KI kann. Ja. Wenn man eine gute Idee hat, weil eine schlechte Idee, richtig gut ausgearbeitet, bringt dir halt dann auch nichts am Ende des Tages.
Ich habe vorhin gesagt, shit in, shit out.
Also genau.
Wenn ich keinen guten Prompt schreibe, wenn ich kein gutes Briefing schreibe, war früher schon immer so,
ja,
dann kann das Ergebnis nicht besser sein. Und das wird sich auch, glaube ich, nicht wirklich verändern.
Lass uns noch ein bisschen bei dem Thema KI bleiben, weil das ist natürlich in der aktuellen Zeit super interessant und super relevant. Kannst du so ein bisschen teilen, wo Meta überall KI einfließen lässt? Also sicherlich, also wir haben jetzt über den Score gesprochen, da fließt ja wahrscheinlich auch KI rein, so Creative wird analysiert. Wo hat da Meta überall die KI drin?
Einfach gesagt, überall.
Das ja.
Wenn man sich jetzt unsere Quartalszahlen, Jahreszahlen anschaut, dann ist sehr viel von dem Wachstum, den wir generieren, auch ein KI-generierter Wachstum. Das hat viel damit zu tun, dass wir überall Performance-Zuwächse generieren und die sind ganz oft KI-initiiert. Ich finde es fast schon immer ein bisschen amüsant, dass in der Diskussion um KI-Firmen so die üblichen Verdächtigen genannt werden, Meta irgendwie mal, wenn denn überhaupt am Rande und dann fast schon anekdotisch und eher im Kontext von schwindelerregend hohen Gehältern, die gezahlt werden, erwähnt wird. De facto sehe ich aber eigentlich, dass zusammen mit Google, dass Meta ein unfassbar robustes, solides Geschäftsmodell hat und wirklich wahnsinnig viel Geld mit AI und KI verdient. Mhm. Und das geht oftmals fällt ein bisschen hinten runter, weil die Diskussion um AI oftmals dann auf Textmodelle und auf ChatGPT und Bildgenerierung fokussiert wird. Aber de facto setzen wir KI ein, um auf der User-Seite, um Nutzer zu inspirieren, um neue Content-Vorschläge zu machen, um dafür zu sorgen, dass die Nutzer in ihrem Feed ein bestimmtes Limit an Aufmerksamkeit natürlich gesetzt ist, dass sie so interessant wie möglich den Content kuratiert kriegen. Und das findet zu einem sehr, sehr hohen Anteil nicht mehr durch reines Machine Learning, wie wir es schon immer hatten. Also kannst du ja im Grunde sagen, dass der Facebook-Algorithmus das erste AI-Produkt der Welt war, das Milliarden Menschen beeinflusst hat.
Mhm.
Und jetzt gehen wir natürlich immer noch mit unserem Modell noch ein Stückchen weiter und sind noch mal viel, viel feingliedriger. Ich war unlängst im Urlaub und bin dort im Flughafen angekommen, habe Insta aufgemacht und habe sofort Empfehlungen für den Ort, an dem ich angekommen bin, in meinem Insta-Feed gehabt, was man dort machen soll, wo die tollen Cafés sind, was die Restaurants sind, wo die besten Strände sind. So, und dann sind wir weitergereist an den nächsten Ort im selben Land und in der Sekunde, in der wir diesen Ort verlassen haben, war dann eher ein anderer Ort und waren andere Empfehlungen dabei. Also diese Content-Empfehlung funktioniert wahnsinnig gut und wahnsinnig detailreich und war für mich ein echter Mehrwert. Also ich wäre nie mehr auf die Idee gekommen, mir einen Reiseführer anzugucken, weil ich habe eigentlich ganz viel gesehen und Empfehlungen bekommen und hätte gar nicht die Zeit gehabt, das alles durchzugehen, was so ein Reiseführer mir denn noch hätte empfehlen können. Den Mehrwert hätte ich gar nicht mehr gesehen. Also das sind wir bei der Content-Kuratierung. Dann gehen wir hin und schauen uns an die Auslieferung von Werbung. Da ist natürlich ganz, ganz viel AI dabei. Das ganze Delivery-Thema. Mhm. Wer bekommt welches Asset wann angezeigt? Und in der letzten Phase dann natürlich die Kreation, die Erstellung von Werbemitteln. Das Kampagnen-Setup ist das eine, sehr viel auch AI-Recommendation haben. Aber wir bieten natürlich auch mittlerweile ganz, ganz viele, schon im Ads Manager, ganz, ganz viele AI-Tools an, die dabei helfen, auch hier eine viel, viel größere Vielfalt zu erreichen. Also ich kann Copies mir erstellen lassen, unterschiedliche Texte, die dann automatisch generiert, dann aus einem Asset 20 Assets machen. Ich kann den Background rausnehmen, neue Background Center machen. Ich kann aus einem statischen Foto ein Video generieren. Ich kann ein Asset auf unterschiedliche Formate anpassen, indem ich dann die Pixelbreite verändere und damit den Hintergrund nochmal anpasse. Ich kann übersetzen. Ich habe relativ schnell die Möglichkeit, von einer deutschen Kampagne in sämtliche europäische Sprachen meine Kampagne zu übersetzen, ohne dass ich das in ein teures Übersetzungsstudio geben muss, dass ich das checken muss, sondern einfach rausgeben. Mittlerweile sind wir sogar so weit, dass wir auch ein Dubbing haben, dass ich auch gesprochenes Wort in verschiedene Sprachen übersetzen kann, übertragen kann. Das ist alles AI-basiert und da setzen wir AI ein und wir sehen es an den Ergebnissen, dass das einen unheimlichen Boost bringt.
Ja, jetzt könnte man denken, ich glaube, Mark Zuckerberg hat es mal gesagt, dass irgendwann alles mit KI gemacht werden soll bei Meta, dass es dann eigentlich auch gar keine Agenturen mehr braucht. Was mich jetzt als Agenturinhaber natürlich interessiert, wo siehst du als Michael vor allen Dingen so 2026, 2027 die Rolle von Kreativagenturen, Performance-Marketing-Agenturen, wie wird sich so die Reise entwickeln, vielleicht explizit im E-Commerce?
Hm. Wir sind ja alle in der Werbung unterwegs und Werbung hat auch immer einen guten Teil mit Provokation zu tun und ich glaube, das war auch Teil der Diskussion, dass das Markt dort durchaus auch bewusst falsch verstanden wurde und dann auch in den falschen Kontext reingebracht wurde, um zu provozieren, um auch einer Diskussion, die ja längst im Gange ist, noch ein zusätzliches Kapitel hinzuzufügen. Die Diskussion, die da eigentlich geführt ist, ist ja, welche Rolle haben in der sich radikal verändernden Medien- und Kommunikationswelt, welche Rolle haben Agenturen noch? Und ich bin der Meinung, da lehne ich mich jetzt nicht so ultraweit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ein Großteil der Agenturen, wie wir sie heute sehen, werden wir in 3 Jahren nicht mehr sehen. Entweder werden wir die Agenturen nicht mehr sehen oder wir werden die Agenturen völlig anders strukturiert und aufgestellt sehen. Wir erleben eine so tiefgreifende Veränderung, die fast schon identitätsstörend ist. Das wird eine Phase der Disruption für die Agenturwelt, die Agenturlandschaft, die tatsächlich ihresgleichen sucht. Und ich glaube, wir werden ganz, ganz viele neue Agenturtypen sehen in der Zukunft. Wir werden erleben, dass Agenturen viel integrierter arbeiten müssen. Vermutlich wird es so diese Media-Agentur hier, Performance-Agentur da, Kreativagentur dort, Diese Kleinteiligkeit wird es in der Form auch nicht mehr geben. Es wird viel mehr horizontal gearbeitet. Man muss viel horizontaler arbeiten. Ich glaube auch, dass Agenturen, und da komme ich jetzt wieder zu meiner Rolle zurück, weil ich habe vorhin gesagt, das sind so die beiden Pole, auf einer Seite Agenturen, also aus dem Mediabereich, auf der anderen Seite die Tech-Partner. Ich glaube schon, dass Agenturen immer technologischer werden müssen, weil Algorithmen bedient werden müssen. Das hat oft was mit APIs zu tun, das hat oft was mit Daten zu tun und mit Daten teilen und Daten schätzen, die gehoben werden müssen. Und wir sehen natürlich auch, dass gerade auch aus dem Technologiebereich immer stärker die Welle rüber in die Ursprungsdomäne von Agenturen schwappt. Also es gibt ja ganz viele Technologiepartner, die Systeme bauen, die letztendlich Mediaplanung machen und Empfehlungen für den Advertiser geben,
ja.
Und für den Advertiser auch Budgets verschiften. Also nicht nur innerhalb unserer Plattform, sondern ja tatsächlich sogar von unserer Plattform auf andere Plattformen schieben oder in die andere Richtung. So, das ist ja früher immer die klassische Aufgabe, Hoheit von Mediaagenturen gewesen. Da haben wir plötzlich Tech-Partner, die das durchaus sehr erfolgreich machen und irgendwann der Kunde dann dastehen und sagt, Moment, jetzt habe ich hier eine Agentur und hier habe ich einen Technologiepartner. Auf wen kann ich denn jetzt am ehesten verzichten? Weil beide zusammen, das macht es für mich dann ineffizient. Ja. So, und dann gibt es schon auch ein paar Überlegungen, die dann eher in die eine Richtung gehen und sagen, braucht es die Agentur noch? Also da müssen Agenturen sich neu erfinden. Und ich glaube eben, dass Agenturen auch viel technologischer sich aufstellen müssen. Also eine Agentur ohne einen CTO,
ja,
wird schwierig werden. Und eine Agentur ohne eine ganz klare Tech- und Tech-Tool- und Marketing-Tech-Strategie wird auch schwierig werden. Also ich kann mich natürlich immer in den Elfenbeinturm zurückziehen und sagen, ja, menschliche Kreativität ist das Nonplusultra, da kommen auch die Modelle nicht ran. Aber das allein wird nicht reichen. So,
ja.
Also ich brauche da eine technologische Foundation, ich brauche einen Weg, um diese kreative Brillanz dann auch wirklich in die, wie man so schön sagen, die Kapillaren zu treiben. Und das hat viel auch mit Einsatz von Technologie und auch mit dem Einsatz von AI zu tun. Und das kann ich nicht ohne einen starken Technologiemuskel machen.
Ja.
Du hast nach der Rolle von Performance-Agenturen im Speziellen gefragt. Ich glaube, dass sagen wir so, die Performance-Agenturen sind ja seit jeher immer eher so in der Mitte. Ne? Wir haben die Kreativen und die Media-Agenturen, die auch so ganz kanalübergreifend und gattungsübergreifend TV, Print, digital und dann
so
auch
große
Social Media machen.
Kampagnen.
Ja. Mit ganz spezifischen Herausforderungen, auch eine ganz andere Kundenklientel. Und wenn ich jetzt die Tech-Partner auf der anderen Seite sehe, dann waren die Performance-Agenturen für mich immer so das Bindeglied in der Mitte, weil,
ja,
weil Performance war immer schon sehr zahlengetrieben, war immer schon auch sehr technologisch, war immer gerade im Social-Media-Bereich immer sehr dicht an den APIs dran, weil ich muss ja Produktkataloge irgendwie nutzen und so weiter. Und ich glaube auch, das Geschäftsmodell von Performance-Agenturen, die ja in der Regel immer auch sehr immer dann gut verdienen, wenn die Performance des Kunden gut ist, dass diese Performance-Abhängigkeit, je nachdem, wie ich Performance definiere, dass das durchaus auch etwas ist, was in der Zukunft sehr stark dominieren wird. Und wir erleben es ja bei ganz vielen Vergütungsmodellen, dass die Performance-Komponenten immer höher werden, immer wichtiger werden.
Ja.
Meine Wahrnehmung ist, dass Performance-Agenturen oftmals auch die agileren sind, weil sie, jetzt begebe ich mich wahrscheinlich auf relativ dünnes Eis, weil sie keine Pfründe zu verteidigen haben, weil sie sich seit jeher auf purer Performance messen lassen müssen und nicht etwa irgendwelche üppig dimensionierten Retainer verkaufen und sich dann plötzlich fragen lassen müssen, kann es nicht AI in einem Drittel der Zeit machen? Und wenn ihr AI jetzt einsetzt, wie ihr das so kommuniziert habt, dann können wir doch jetzt auch das Budget dritteln und so. Und das sind ja schwierige Diskussionen, die man
Absolut.
Dann mit Kunden führen muss. Das sind Diskussionen, die ich selten auch aus der Performance-Agentur-Ecke höre, weil dort die Performance-Komponente immer schon eine sehr hohe
war. Super messbar und bewertbar. bin ich vollkommen bei dir.
Aber es wird sich unheimlich viel wandeln. Es wird kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Und ja. Ich glaube, das ist genau das, was Marc auch gesagt hat. Wir sind da für die Agenturen und mit den Agenturen, um die Systeme zu schaffen, die Agentur in die Lage versetzt, sich dann auch wirklich zu differenzieren. Mhm. Weil eine Produktion, ob ich jetzt mit meiner Mannschaft für einen Kunden 20 oder 200 Assets produziere, ist das ein Wert an sich? Nein. Aber schaffe ich es, wirklich brillante Strategien zu entwickeln, brillante Konzepte zu entwickeln, brillante Ideen zu entwickeln und die dann auch noch exzellent zu exekutieren? So, das wird den Mehrwert ausmachen. Und ja. Wir bieten so viele Tools, um die Exekution hinzukriegen, um dort für Erleichterung zu sorgen, um eben nicht diese Schere im Kopf zu haben, shit, jetzt muss ich dafür jetzt aber auch noch 35 Abformate produzieren, sondern irgendwann mal auf den Knopf zu drücken und dann werden die innerhalb von Minuten generiert und gerendert. Und dann habe ich etwas, was ich sofort austesten muss. Also die Direktheit auch der Erfolgsmessung. Das ist ja das Geheimnis, was dann auch die Agilität ausmacht und die Geschwindigkeit ausmacht. Na, früher ein TV-Spot produziert in Südafrika, ja. Ist dann irgendwann mal zurückgekommen, hat das dann irgendwie an die Station ausgeliefert, hat das dann den Sommer überlaufen lassen und hat dann irgendwann mal im Herbst dann die Ergebnisse gesehen und gesagt, okay, ja, war gut oder war nicht so gut. Warum war es nicht gut? Gab es Hypothesen. Ja. Da sind wir ja ganz anders und viel, viel direkter und viel, viel schneller. Und das wird immer noch schneller werden. Also wir werden in Echtzeit mittlerweile dann wirklich das Feedback haben und da jetzt auch in Echtzeit das Feedback umsetzen. Mhm. Und wir werden dadurch dann auch in der Lage sein, und auch das ist so ein Gedanke, der bei Marc mitschwebt, wir kommen in die Welt der 1-zu-1-Kommunikation. Wir haben nicht mehr den limitierenden Faktor der Asset-Produktion, der Asset-Vielfalt. Und wir können für dich und für mich ganz individuelle Kampagnen, es sind nicht ganz individuelle Kampagnen, weil am Ende sind wir doch nur Teil einer Kohorte, ja. Aber sehr, sehr spezifische Kampagnen, weil die Vielfalt an Assets nicht mehr an der Limitierung von Produktionsressourcen hängt. Und das macht, glaube ich, dann nochmal einen absoluten Sprung in der Qualität von Kampagnen und dann auch in der Performance von Kampagnen aus. Ja. Aber nur, wenn ich auch eine gute Idee habe. Nur eine schlechte Idee hilft, so skaliert auch überhaupt gar nicht, weil
so ist es.
Vergeude ich ganz viel Geld.
Ich finde es super interessant, wie du die Perspektive Hinblick auf Agenturen siehst. Ich habe vieles, kann ich innerlich so unterschreiben. Und meine Erfahrung ist auch, ich kann es nur für unsere Kunden sprechen. Kunden kommen immer zu uns wegen auch Performance, ja, als weniger wegen diesem, keine Ahnung, lass mal eine geile Branding-Kampagne machen oder so, sondern denen ist immer ganz wichtig, 1 Euro rein und so viel wie möglich raus und knallharte Messbarkeit. Das ist es vor allen Dingen in der E-Commerce-Branche, wo halt jeder Euro zählt.
Ja, ja und viele Kunden gehen ja vielleicht auch hin und sagen, kann das so schwer nicht sein. So. Ja. Und dann macht man das und auch das erlebt ihr jeden Tag, dass Kunden sagen, ja, Wir haben es jetzt verstanden, wie es geht. Wir machen es jetzt mal alleine. Und oftmals sind sie dann nach einem Jahr wieder da und sagen, ja. Das war vielleicht nicht so besonders gut, die Idee. Weil da haben Agenturen ja wirklich auch eine ganz unique Positionierung. Einfach dadurch, dass Agenturen mit so vielen verschiedenen Kunden arbeiten, haben sie halt diese Bandbreite an unterschiedlichsten Erfahrungen. Ja? Und mache ich einen Fehler, dann muss ich den nicht bei jedem Kunden neu machen.
Genau.
Und genau das ist so etwas, wo jeder Kunde, bevor er sagt, ich mache das alleine, sich nochmal die Frage stellen muss, bin ich bereit? Das kann eine ganz klare Entscheidung sein, ja, ich bin bereit. Und das macht bei vielen Kunden durchaus auch Sinn. Aber bin ich bereit, diese Lernkurve selber zu beschreiten? Und bin ich auch bereit, für diese Fehler, die auf dem Weg passieren, zu bezahlen? Weil es werden Fehler passieren, es müssen Fehler passieren. Fehler gehören dazu und das machen wir. Wir machen viele Fehler und lernen daraus und wissen, wie wir unsere Produkte besser entwickeln. Das macht die Agentur, das macht der Kunde in der Produktentwicklung. Es gehört dazu. Aber ich bin natürlich auch gut beraten, wenn ich mir ein Setup definiere, wo ich sage, okay, hier habe ich etwas weniger Fehlerpotenzial, weil ich dort auf einen Partner zugreife, der sich schon oft genug die Hand verbrannt hat und jetzt nicht auf jede Herdplatte nochmal neu fest.
Ganz genau. Das hast du perfekt raus auf den Punkt gebracht. Wunderbar. Cool. Wir haben im Vorgespräch noch darüber gesprochen, du wolltest den Zuhörern unbedingt so einen Actionplan mit an die Hand geben, das konkret zu machen, am besten so die nächsten 30, 60, 90 Tage, damit man hier aus der Folge rausgeht, die, by the way, richtig tief war, also hier schon mal großes Lob an dich, richtig guter Content. Wie könnten jetzt so die nächsten, sagen wir mal Q1 2026 jetzt, Tag der Aufnahme ist jetzt Anfang Dezember, wie könnte man Monat 1, 2, 3 strukturieren, um das alles umzusetzen?
Also erstmal völlig ohne Angst und Furcht daran gehen. Das ist, es hört sich alles super komplex an, super, super aufwendig. Es ist am Ende trotzdem immer noch Online-Marketing und das ist immer noch nicht der Bau eines Atomkraftwerks.
Ja.
Also, keine Angst haben. So, das ist alles, das haben viele andere auch schon geschafft, das funktioniert. So. Und dann würde ich einfach ohne Angst vor der Komplexität hinfangen, mit einer sehr einfachen, simplen Struktur anfangen. Kampagne aufsetzen, ein Adset, 3, 4 Templates reinpacken, gucken, dass ich ein gutes Measurement-Setup habe, dass ich mir vorher genau definiere, was will ich denn messen, was will ich erreichen und wie messe ich das? So. Und welche Hilfs-KPIs brauche ich, um auf dem Weg dahin richtige Entscheidungen zu treffen? Also Fatigue-Level, Similarity-Score sich anzuschauen. Also muss man mal gucken, was bietet die Plattform für Reporting-Möglichkeiten. Da soll es ja Gerüchten zufolge auch noch andere Plattformen geben, die vielleicht nochmal mit anderen KPIs arbeiten. Das soll man sich als angucken, sich dann für sich ein Setup definieren, was will ich denn messen und auch zu definieren, was ist gut und was nicht gut. Also wann muss ich gegensteuern, wann bin ich genau in dem Korridor. So. Und dann fängt man mit einer sehr einfachen Asset-Struktur an, beobachtet das, lässt es eine Woche, 2 Wochen laufen und fängt dann an, die verschiedenen Variationen zu bauen. Da kann man, wir gehen immer sehr gerne nach diesem Crawl, Walk, Sprint-Modell vor. Also das ist jetzt, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist alles noch Crawl. Also ich mache es sehr einfach, pack's einmal in den Live-Betrieb, gib Geld drauf und schau mir an, wie es funktioniert. So, und dann fange ich an zu laufen, dann baue ich ein paar Variationen, dann gehe ich vielleicht auch mal ein bisschen extremer in den Abformaten rein, schaue, dass ich aber auch vom ersten Tag an den üblichen Best Practices, was so die verschiedenen Placements angeht, was Performance Creative angeht, also kann ich von Anfang an, vom ersten Tag schon beim Setup mir den Opportunity Score anschauen und mir anschauen, bin ich da jetzt schon mal gut unterwegs oder nicht. Dann kann ich sofort nachjustieren. So, und dann habe ich die verschiedenen, etwas diverseren Abformate, Variationen, habe die Sachen auch mal gemixt miteinander. Dann bin ich da in der Walk-Phase, das ist dann der zweite Monat. Und dann merke ich, okay, da sind so ein paar Ergebnisse, die sind total zufriedenstellend, sind ein paar Sachen, die sind auch ein bisschen enttäuschend, ein paar Dinge, die einfach nicht funktionieren. Und dann bin ich eigentlich schon vergleichsweise eingeschwungen, weil ich weiß, mein Measurement-Framework hält aus, gibt mir die Insights, die ich brauche, um am Ende heraus dann auch die Ergebnisse steuern zu können. Also dieser Flow funktioniert. Und dann fange ich an, 2 Sachen zu machen. Ich baue neue Ideen ein. Ich gehe hin und mixe noch mehr, also die Hooks mit dem CDA und den Contents, dass ich wirklich ganz viele Variationen habe. Und ich würde immer empfehlen, dann, wenn ich das, was ich mache, wenn ich das safe bin, wenn ich dann eine Routine habe, dann das nächste Level zu beschreiten. Und dann würde ich immer hingehen und Partnership-Ads dazu packen. Ich würde schauen, dass ich ein gutes Set an Kreatoren akquiriere. Da haben wir eine Plattform, die das ermöglicht. Ich kann sehr schnell, ohne großen Aufwand, Kontakt aufnehmen, kann Deals verhandeln und kann von diesen Partnern dann für mich wirklich Creatives bauen lassen, von denen ich nie geglaubt hätte, dass sie funktionieren. Und dann lasse ich die laufen und sehe, wow,
ja.
Das ist ja nochmal ein ganz anderes Level an Performance,
genau.
Ganz anderes Level an Reichweite, ganz anderes Level an Audience, die ich dort generieren kann. So, und dann bringe ich diese beiden Welten zusammen und sorge dafür, dass das sehr homogen funktioniert. Und dann sind die ersten 3 Monate um, dann sind wir auch echt durch, weil wir merken, das war ein Höllenritt, aber es hat sich gelohnt. Und dann müssen wir uns aber auch dann ehrlich machen und sagen, das ist jetzt aber nicht vorbei, sondern dann geht's weiter. Und dann muss ich hingehen, immer wieder neue Impulse reinbringen, ja. Und auch neue Kreatoren dazu packen. Das war meine Empfehlung, gar nicht immer so nach den ganz Großen zu schauen, sondern wirklich eher diese ganz kleinen Mikroinfluencer nehmen, die tolle Ideen haben, die fast jetzt gar nicht wegen ihrer eigenen Reichweite so gut funktionieren, sondern weil sie einfach einen total interessanten kreativen Approach haben. Und der sorgt eben auch für eine Vielfalt, mit der ich mein Produkt nochmal in ganz anderen Zielgruppen positionieren kann.
Ja.
Und natürlich kommen wir immer dann in Brandthemen, kommen wir immer in Themen, ja, wie weit darf man gehen? Aber das lässt sich alles managen. Aber meine Empfehlung ist, seid mutig, traut euch was, seid eher ahead, als hinterher zu laufen. Und jedem Trend, der irgendwo, also sobald er irgendwo, Philipp würde es mir verzeihen, sobald er irgendwo auf OMR diskutiert wird, ist es eigentlich fast schon durch.
Ist schon vorbei. So.
Ja. Insofern Dinge neu denken, auf neue Sachen, auch mal im Ausland gucken, aufspringen, die ausprobieren. Und wir haben ja gerade gesagt, das geht so schnell, dass ich merke, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ja. Und das dann schnell wegschmeißen. Und nicht dran hängen und dran kleben, nur weil man in die Idee verliebt war. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann, sich in seine eigenen Ideen zu verlieben und die Ergebnisse zu ignorieren.
Ja, habe ich auch schon hinter mir. Die Erfahrung dürfte ich auch machen.
Jeder hat das und das gehört mit dazu.
Ja, was du noch gesagt hast abschließend, fand ich super spannend. Dieses auch fortzuführen, also nach diesen 90 Tagen immer dran zu bleiben, gucken, was sind neue Dinge, was können wir ausprobieren und dann diese Disziplin beizubehalten, weil das schaffen ja auch viele dann gar nicht. Also habe ich manchmal auch in ein paar Bereichen, wo ich dann auch nicht die Disziplin halten kann, die man dann vielleicht braucht im Sport oder so. Aber Disziplin ist dann oft auch der Schlüssel, das zu machen, was funktioniert und das einfach endlos weiter, ja. Mhm. Super, super spannend. Michael, du hast hier einige Nuggets rausgehauen, also richtig cool. Großes Lob an dich. Danke, dass du hier nach München gekommen bist.
Sehr gerne.
Wir sind am Ende. Du bist jederzeit herzlich wieder eingeladen. Das nächste Mal, wenn du in München bist, lass uns gerne essen gehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback. Vielleicht haben die Zuhörer und Zuschauer Fragen, haut das gerne mal unten auf YouTube in die Kommentare. Und es gibt bei Spotify mittlerweile auch eine Kommentarfunktion. Mhm. Kann man sogar im Podcast unten dann kommentieren. Also stellt hier gerne eure Fragen und wir geben euch Antworten. Und ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank und viel Erfolg beim Umsetzen.
War mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank, dass Sie da sind, Dr.
So, abschließend noch eine wichtige Sache. Wenn du einen Online-Shop hast, egal ob klein oder groß, egal ob du 10.000 Euro im Monat machst, 100.000 Euro oder 1 Million im Monat umsetzt und du möchtest auf das nächste Level kommen, weißt vielleicht nicht so genau wie, dir fehlt vielleicht der rote Faden, vielleicht sind deine Meta-Ads nicht profitabel oder skalieren ab einem gewissen Level nicht weiter, vielleicht fehlt dir auch einfach das Team oder auch die Expertise weiter zu wachsen, dann habe ich etwas Besonderes für dich. Für kurze Zeit bieten wir kostenlose Audits an, wo wir deine Situation im Detail anschauen, komplett auf dich eingehen und gucken, was sind bei dir gerade so die Blockaden und was sind vor allen Dingen daraus resultierend die Chancen, um auf deine Ziele zu kommen. Wenn das für dich interessant klingt, dann buch dir einfach einen kostenlosen Strategie-Call bei uns auf www.ecomhouse.com. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung. Dort nehmen wir uns eine Stunde für dich Zeit, gucken alles an im Detail und geben dir einen klaren Fahrplan, sodass du auf deine Wachstumsziele kommst. Wir sehen uns.